Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Herr Franzl.
Es stehen einige Fragen an diesem Dienstag, einige Entscheidungen, die wir diskutieren werden. Vielleicht knapp vorneweg, Frau van Ackeren, ist das neue Urheberrecht, das jetzt gleich in Straßburg verabschiedet wird, eine Gefahr für das freie Internet?
Nein.
Ist es Mord, wenn Raser durch ihre Autorennen einen Unschuldigen töten?
Es ist schlimm, aber nein.
Mhm.
Kein Mord.
In diesen Minuten fällt das Urteil in dem viel diskutierten Berliner Raser-Prozess. Wir schalten später auch zu unserer Korrespondentin. Apropos später, eine Frage noch. Lieber Sommerzeit oder lieber Winterzeit?
Wenn wir schon uns entscheiden müssen zwischen einer Zeit, die wir dann immer haben, eindeutig lieber Sommerzeit.
Okay, höre ich raus, Sie finden das eigentlich gar nicht so notwendig und finden die Zeitumstellung weiterhin okay?
Ich bin bei der Zeitumstellung nicht gerade typisch deutsch. Die meisten haben dazu ja eine klare Meinung und sind gegen die Umstellung. Fast 80%. Ich bin da eher neutral, aber wenn wir uns entscheiden müssen, eindeutig lieber Sommerzeit.
Okay, auch darüber wird das Europäische Parlament entscheiden, vielleicht sogar noch in dieser Sendestunde. Zu Gast Margarete van Ackeren, ich bin Corbinian Frenzel, wünsche einen schönen guten Tag. Tagesschau.de hat heute eine wunderbare Überschrift, Rückkehr zu normaler Zeit in Sicht. Das ist jetzt kein allgemeingültiges Versprechen. Es geht erstmal nur um die Frage Sommer- oder Winterzeit und ob wir überhaupt noch an der Uhr drehen. Das Europaparlament entscheidet darüber in diesen Minuten, in 20 Minuten etwa beginnt die Abstimmung. Frau van Ackeren, Sie hätten am liebsten Sommerzeit für immer?
Ja, wahrscheinlich ist das doch der Wunsch des Teutonen, irgendwie sozusagen den Italiener in sich zu entdecken und einfach abends die langen Sommerabende, die Kneipen sind offen, man trifft Freunde, man hat wirklich lange Abende, kann den Tag genießen. Also ich bin eindeutig Fan der Sommerzeit, ja.
Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, es gibt nichts umsonst, morgens bleibt es lange dunkel.
Ja, sagen wir mal so, vor allen Dingen im Winter zahlt man dann quasi den Preis, aber nach meiner Logik ist es dann so, der Winter ist ohnehin gruselig und dunkel und in Berlin allemal und dann ist es wahrscheinlich günstiger, den Sommer so weit zu genießen, wie man es denn kann.
Wir haben das heute in der Diskussion auch diskutiert, was eigentlich die normale Zeit ist. Also wenn man nach der Sonne geht, ist ja die Winterzeit die normale Zeit, die sich an der Sonne orientiert, was aber auch natürlich Auswirkungen auf Biorhythmus und dergleichen hat. Also kann man das komplett außer Acht lassen in einer technisierten Welt, wo wir viel künstliches Licht haben und Balkone, die uns einladen?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Argument. Also, dass der Biorhythmus bei den Leuten, die sich an die Umstellung gewöhnen müssten, offenbar wirklich ernsthaft gestört ist bei vielen. Also es gibt auch große Klagen, das hat jetzt die DAK zuletzt nochmal herausgearbeitet, von Menschen, die sagen, sie haben durch die Umstellung der Zeit verstärkte Müdigkeit, fühlen sich abgeschlaft und es scheint für einige dann ein Problem zu sein. Und unter anderem ist das ja auch eine Reaktion darauf, die EU kämpft ja schon lange mit dem Thema und ringt sich jetzt wahrscheinlich gerade zur Stunde durch, das wirklich zu regeln.
Also genau, erste Initiative kam von der EU-Kommission, nachdem es so eine Art Bürgerbegehren gab, ein europäisches, jetzt das Europaparlament, dann müssten aber noch die Mitgliedstaaten darüber abstimmen. Das ist ja interessant, das ist ja insofern ein Lieblingsprojekt der EU-Kommission nach dem Motto, schaut her, wir wollen gar nicht alles regulieren, wir geben auch Sachen zurück an die Mitgliedstaaten. Was aber eine gewisse Gefahr in sich birgt, unser Brüssel-Korrespondent Ralf Siene hat das mal zusammengestellt.
Das Thema ist innerhalb der EU weiterhin umstritten. Wenn nämlich jeder Staat einzeln entscheiden kann, ob er die dauerhafte Winter- oder Sommerzeit einführen will, dann droht ein Flickenteppich mit vielen unterschiedlichen Zeitzonen in der EU. Doch auch eine einheitliche Regelung ist schwierig, so würde bei dauerhafter Winterzeit in Polen die Sonne in den Sommermonaten bereits gegen 3 Uhr morgens aufgehen. Bei immerwährender Sommerzeit hingegen würde es im Westen Spaniens erst gegen 10 Uhr morgens hell werden.
Tja, das würde die Sieste dann noch weiter nach hinten verschieben, wahrscheinlich in Spanien. Also dieser Impuls, Frau van Ackeren, zu sagen, hey, das müssen wir gar nicht gemeinschaftlich regulieren, ist der an der Stelle, das wäre mein Gefühl, falsch, weil das ist wirklich eine sehr sinnvolle Sache, die man europaweit regelt.
Ja, offenbar gibt es jetzt eine Art Zwischenlösung. Es gibt da ein Koordinierungsgremium, so ist es zumindest geplant. Das versucht irgendwie zu regeln, dass Länder, die benachbart sind, also ich sag mal Deutschland mit Polen, Deutschland mit den Benelux-Ländern, dass die sich als eine Zeitzone definieren. Das ist aber dann natürlich alles Verhandlungssache. Ich erinnere mich auch, dass Juncker damals sehr stark versucht hat, das Thema an sich zu ziehen. Also die Wahrnehmung habe ich auch. Kaum war dieser Internetentscheid, gab es da eine Tendenz. Da hat er gleich gesagt, wir regeln das für euch. Und er hat sich da so ein bisschen was an Land gezogen als Thema, was eigentlich ein Parlamentarier ursprünglich mal herangezogen hat. Das war der Herbert Reul von der CDU, der ist inzwischen Innenminister, damals noch als Europaabgeordneter in NRW ist der Innenminister, genau. Und der verschickte, kann ich mich erinnern, sogar Weihnachtskarten, auf denen er dann die Uhr umdrehte und so. Also ihm war das echt ein Anliegen. Und in Deutschland waren ja auch die meisten, die mitgemacht haben bei der Umfrage, die war überhaupt nicht repräsentativ.
Okay, also möglicherweise ein Beispiel dafür, dass die EU Gutes will, aber am Ende Chaos schafft.
Ach, das glaube ich nicht. Ich würde jetzt erst noch abwarten wollen, inwieweit sie das koordiniert bekommen. Und ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, dass sie sich da einigen. Also insbesondere, wenn man steten Kontakt mit den Nachbarn hält. Also es war ja auch schon, bevor es die Sommerzeit, bevor die eingeführt wurde, die Umstellung. Das war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre. Da gab es ja auch unterschiedliche Zeitzonen, aber nicht allzu viele. Also das System, das müsste durchaus möglich sein, da was Sinnvolles zu finden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und das ist eine Zahl, die heute die Runde macht in den Nachrichten. Die Zahl der Krankentage wegen psychischer Probleme ist auf einem Rekordhoch.
Im Jahr 2017 kamen demnach 107 Millionen Krankheitstage zusammen. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 10 Jahre zuvor. Männer werden häufiger wegen psychischer Probleme krankgeschrieben als Frauen, ältere häufiger als jüngere Arbeitnehmer. Der wirtschaftliche Ausfall fast 34 Milliarden Euro. Die arbeitspolitische Sprecherin der Linksfraktion Krellmann erhebt den Vorwurf, viele Arbeitgeber würden, so wörtlich, auf Verschleiß fahren. Und die Bundesregierung schaue untätig zu, anstatt zum Beispiel für eine staatliche Anti-Stress-Verordnung zu sorgen oder für flächendeckende Arbeitsschutzkontrollen.
Informationen von Birgit Schmeitzner aus unserem Hauptstadtstudio. Margarete van Akeren, Chefkorrespondentin von Focus Online, ist mein Gast heute. Eine staatliche Anti-Stress-Verordnung. Das klingt wunderbar etatistisch von oben geregelt. Ich vermute mal, Sie sind nicht so ganz einverstanden.
Nee, in der Tat, so empfinde ich das auch. Also eine staatliche Stressverordnung wird auch nicht zu meinem Bild von einem Staat passen, der den Bürgern schon maximale Freiheit lässt, es sei denn, es geht gar nicht anders. Und ich glaube, dass die in Deutschland, gerade so wie es geregelt ist, mit Gewerkschaften und Arbeitgebern, dass wir ein System haben, das da selbst regulierend was machen könnte.
Mhm. Offenbar ja nicht effektiv genug.
Ne? Also ich muss jetzt schon sagen, dass eine Verdopplung in 10 Jahren, das ist jetzt eine Zahl, an der man nicht vorbeikommt. Es wird ein bisschen dadurch relativiert, dass die DAK war das wiederum vor einigen Monaten aktuelle Zahlen zum letzten Jahr hatte. Die sind da nicht ganz so krass, da sieht es ein bisschen besser aus. Aber verdoppelt ist natürlich so deutlich, dass man sagen muss, da ist eindeutig was im Argen, da überlasten sich Arbeitnehmer oder werden überbelastet, selbst wenn man davon absieht. Also ich glaube schon, dass psychische Erkrankungen in den letzten Jahren so aus dieser Abseitszone rausgekommen sind, dass man in der Tat auch drüber sprechen kann. Also dass jemand sagt, ich habe einen Burnout oder ich kann nicht mehr oder mir geht's einfach schlecht oder ich bin am Rande einer Depression. Das konnte man vor 10 Jahren nicht und vor 20 Jahren erst recht nicht so deutlich sagen. Also dadurch wird sich manches erklären, dass die Leute eher dazu stehen und nicht sagen, ich habe grippalen Infekt oder so. Aber immer noch bleibt da ein Kern, auf den man reagieren muss. Das ist eindeutig.
In diesem Gedanken bleibend, da gibt es jetzt einige, die sagen würden, ja, das ist halt auch Ausdruck einer Weichei-Gesellschaft. Ne? Früher hat man das einfach hingenommen und heute hat man eben dafür Begriffe und Krankheitsbilder, die früher vielleicht als ganz normaler Alltag wahrgenommen würden. Ich halte nicht so viel davon, aber will das pflichtschuldig an dieser Stelle mal sagen.
Ich glaube auch, mit Sicherheit wird sich die gesamte Verdopplung so nicht erklären lassen. Das wäre, glaube ich, dass man sich da wirklich was vormacht. Es ist allerdings so, dass die SPD auch diese Verordnung schon mal gefordert hat. Ich erinnere mich, dass Andrea Nahles, als sie noch Arbeitsministerin war, das ins Gespräch gebracht hat und seinerzeit von Sigmar Gabriel gestoppt wurde. Und inzwischen ist es so, dass es Teil des SPD-Sozialpakets ist, an dem sie ja noch ein bisschen arbeiten, dass sie auch sagen, wir wollen Homeoffice mehr ermöglichen, wir wollen uns gegen diese ständige Erreichbarkeitskultur wenden. Da muss man jetzt mal sehen, was dann irgendwann konkret vorgelegt wird. Aber das Thema ist politisch durchaus auf dem Schirm. Mhm.
Für mich ist das auch das Entscheidende, was wäre denn der Content, was wäre der Inhalt von so einer Anti-Stress-Richtlinie, wenn es im Prinzip was Appellatives wäre, wäre kaum was geholfen. Aber wenn wir uns die Arbeitswelt genau anschauen und genau gucken, wo sind denn eigentlich diese Stressmomente, das Identifizieren, da einzugreifen. Sie haben ein Stichwort genannt, die Erreichbarkeit, was sich natürlich auch wiederum mit der Homeoffice-Idee beißt. Denn Homeoffice funktioniert ja gerade deshalb, weil man so wunderbar heute mit diesen kleinen Geräten erreichbar ist jederzeit und ja gar nicht im Büro sein muss. De facto dann aber gefühlt irgendwie 20 Stunden am Tag im Büro ist, auch wenn man nicht da ist.
Ja, und da finde ich, kann man auch durchaus dem selbstbewussten und mündigen Arbeitnehmer ein bisschen zutrauen, dass er das selber in der Regel dann auch einschätzen kann. Also an sich ist Homeoffice in der Tat Freiheit, aber wenn jemand das nicht wirklich nutzt oder sich selber freiwillig ausbeutet, dann ist es eine Gefahr. Da gab es auch in der letzten Woche nochmal aktuelle Zahlen, die ein bisschen darauf hindeuten, dass Homeoffice nicht das Paradies auf Erden ist, was die Beschäftigten angeht. Aber immerhin ist es eine Option und es kann im einen Fall den Stress steigern oder eben erleichtern. Das liegt an der individuellen Lebenssituation. Und deswegen, das zeigt ja auch schon, dass man nicht alles vom Staat verordnen kann, sondern dass es da auch maximalen Freiraum geben sollte, zwangsläufig.
Aber der Freiraum, das ist ja offenbar eine Erkenntnis dieser Zahlen und auch anderer Erhebungen. Dieser Freiraum geht in der Regel in der aktuellen Arbeitswelt zulasten der Arbeitnehmer. Die hätten natürlich die Freiheit, sich das anders einzuteilen, aber de facto verändern sich Berufsprofile auch vielleicht so. Und vielleicht tun sie das auch, das wäre ein Gedanke, den ich an dieser Stelle noch einwerfen würde, darüber, dass man sich halt auch möglicherweise immer mehr von diesen eigentlichen Tätigkeiten, die den Beruf ausmachen, entfernen. Mir fallen dabei immer wieder Lehrerinnen und Lehrer ein, die unglaublich viel mittlerweile auf Konferenzen sitzen, irgendwelche Qualitätsmanagement-Geschichten ausfüllen müssen und gerade auch in Führungspositionen Schulleiterinnen, Schulleiter immer weniger selber unterrichten. Das kann man ja auf ganz viele Berufe übertragen, den Beruf des Journalisten, meinetwegen aber auch Handwerksberufe, wo auch durch das Digitale immer mehr dazukommt, was mit der eigentlichen Tätigkeit so wenig zu tun hat und deswegen vielleicht auch die Entfremdung von dem Beruf und damit den Stressfaktor nochmal erhöht.
Genau, die Angst, nicht mithalten zu können oder auch noch konkreter die Angst vor der Befristung. Es gibt ja nach wie vor in Deutschland, auch wenn das der Gesetzgeber immer wieder versucht, stärker zu regulieren, viele Beschäftigte, die nur einen befristeten Vertrag haben. Und das ist natürlich Hangeln von Befristung zu Befristung, immer in der Sorge, ich verliere etwas. Und das sind ja dann auch Leute, die sich sozial gleichzeitig eine Existenz aufbauen oder aufgebaut haben. Da hängt dann manchmal die Wohnung dran, da hängt die Familie dran. Und das sind sozusagen harte Faktoren, die man sich, glaube ich, nochmal sehr genau ansehen müsste in Deutschland.
Droht ein Ende des freien Internets oder werden endlich die zur Kasse gebeten, die bisher mit kostenlosen Inhalten ordentlich Geld gemacht haben? Google, YouTube und all die anderen großen Plattformen und zwar auf Kosten von Musikern, Autoren und Künstlern. Das sind die beiden Pole, die sich in diesen Minuten auch im Europaparlament gegenüberstehen. Gerade läuft die Abstimmung über das neue EU-Urheberrecht. Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Sollten die Abgeordneten den Weg freimachen für dieses Recht, trotz der massiven Kritik?
Ich denke unterm Strich ja. Ich müsste vielleicht zunächst mal sagen, dass ich ja selber für einen Verlag arbeite und dass manche davon ausgehen, dass Leute, die für einen Verlag arbeiten, in dieser Frage parteiisch sind. Also
sind sie nicht?
In dem Fall habe ich sowieso Glück, weil sich meine persönliche Meinung mit der offiziellen deckt. Ich bin schon der Meinung, dass Leute, die kreativ tätig sind, ob sie jetzt Videos machen, ob sie Musik liefern, Texte schreiben, dass sie ein Recht an dem haben, was sie leisten. Das ist ja wie ein Handwerker, der ein Stück produziert. Und dass man da auch guckt, dass nicht die falschen Leute damit Geld verdienen und jetzt versucht, das über das Urheberrecht zu lösen. Ich finde an dieser Frage allerdings, muss ich schon sagen, sehr, sehr bedauerlich, dass die großen Linien in dieser Diskussion entlang der Linie die Jüngeren gegen die Älteren verläuft. Natürlich nicht alle Jüngeren und auch nicht alle Älteren, aber grob verläuft sie da. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, weil es noch bei dem zweiten Thema, auch bei dem ganzen Thema Klimaschutz, gibt jetzt auch eine ähnliche Gemengelage. Und das ist insgesamt eine gefährliche Entwicklung, wie ich finde.
Deswegen würde ich an dieser Stelle raten, schaltet den Pausenknopf ein bei dieser Gesetzgebung. Sei es, dass man die Zeit nutzt für eine bessere Kommunikation, wenn die Kritik sich wirklich als unbegründet herausstellt, sei es aber auch, um diese Richtlinie auch besser zu machen. Das große Stichwort sind ja die Upload-Filter. Die große Gefahr, dass damit, um etwas Gutes zu erreichen, nämlich dafür zu sorgen, dass diejenigen, die etwas herstellen an Kulturprodukten, eben auch Geld dafür kriegen, mit einem relativ groben Geschütz geschossen wird, das letztendlich Tür und Tor öffnet für alle möglichen Sachen, die man gar nicht will. Das große Stichwort der Zensur.
Wir sind jetzt natürlich leider etwas spät, was diese Frage des Aufschubs angeht. Man weiß nicht, wenn das Ganze jetzt gestoppt wird oder danach müssen ja auch die nationalen EU-Regierungen darüber noch entscheiden. Wenn die sich nicht einigen können, kommt es vielleicht unfreiwillig zu dieser Verzögerung. Im Grunde finde ich Ihren Gedanken da aber schon nachvollziehbar, dass man sagt, warum gab es jetzt eigentlich diese massiven Debatten auf der Zielgeraden und davor gab es ja nur hier und da mal irgendeine Diskussion. Und wenn so grundlegende Fragen, wenn jetzt die Leute, die auch auf die Straße gehen und sagen, dieses Urheberrecht hat zwangsweise Upload-Filter zur Folge, was auch nicht in jedem Fall so sein muss, aber die dann gleich von Zensur reden, ich finde schon, dass man in der Debatte auch nochmal hervorheben muss, Zensur ist nach meinem Verständnis etwas, was ideologisch aussortiert. Etwas kommt nicht durch, wird nicht veröffentlicht, weil es ideologisch jemand anderem im Idealfall oder in der reinen Lehre einer Regierung nicht in den Kram passt. Aber hier geht es ja um einen technischen Vorgang, wo nicht danach sortiert wird, ob eine Meinung oder eine Position passt, sondern wo danach sortiert wird, wer das eigentliche Recht an diesem Produkt hat. Und das ist, finde ich, eine ganz andere Frage.
Jetzt würden die Kritiker sagen, noch ist es so, aber wir sehen natürlich auch politische Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union bei bestimmten Staaten, Polen, Ungarn, wo man sich fragt, wenn ein solches Instrumentarium erstmal da ist, könnte es nicht auch perspektivisch anders genutzt werden. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Wenn wir nochmal auf die Debatte schauen, gerade eben hat Helga Trüpel gesprochen, das ist eine Abgeordnete der Grünen, die für dieses Urheberrecht ist in dieser Form, anders als viele jüngere Abgeordnete der Grünen und auch aus dem Piratenumfeld. Sie hat heute nochmal gesagt, Urheber sind in unserer Gesellschaft in der Minderheit und deswegen müssten sie eben auch besonders geschützt werden. Das gilt natürlich in der Beschreibung einer alten Medienwelt, aber in einer neuen sind wir ja alle auch in gewisser Weise nicht nur Empfänger oder Sender oder sehr viele. Und es gibt ein Beispiel, deswegen nenne ich das Beispiel der Memes, also dieser kleinen Verfremdung von Fotos oder von Videos, wo man häufig sehr lustige Sachen draus macht, aber eben auch häufig politische Statements daraus erwachsen. Darüber haben wir gesprochen mit dem Germanisten Andreas Osterroth und der hat die Bedeutung so beschrieben.
Memes sind ein sehr demokratisches Mittel, sich auszudrücken. Also manche Autoren sehen das auch als Weiterentwicklung der politischen Fotografie mit dem Unterschied, dass eben jeder mitmachen kann. Also man individualisiert die politische Kommunikation und der Zugang zu politischen Debatten, das merkt man, finde ich, jetzt auch bei Artikel 13, ist extrem niederschwellig und es fällt vielen Menschen leicht, sich politisch zu beteiligen, weil man das eben in Meme-Form machen kann.
Sagt der Germanist Andreas Osterroth.
Dem würde ich nicht ohne weiteres widersprechen. Ich finde, da hat er schon einen Punkt. Aber die Frage fängt schon für mich einen Tick früher an, ob diese Memes überhaupt unter das Urheberrecht fallen, ob das in dem Fall nicht diese, ich nenne es mal flapsig, Bagatellgrenze ist, dass man sagen muss, das lässt sich ja alles heute technisch lösen, wenn man denn will. Und insofern, der Punkt, der wird häufig angeführt. Und bei Twitter gab es da ja richtig schon ganz, ganz aggressiven Streit. Aber am Ende würde ich sagen, da finde ich die Argumente derjenigen, die sagen, ich möchte das verwerten, um mich darüber lustig zu machen oder was Eigenes, Kreatives daraus zu stricken, die finde ich nachvollziehbar und das kann man technisch lösen, dass es nicht nicht dem Filter zum Opfer fällt.
Der große Glaube an die technische Lösung.
In dem Fall ja. Nicht generell.
Ja. Aber gerade bei Fragen, die ja häufig ganze Batterien von Anwälten und Gerichten beschäftigen. Wir sehen das ja immer wieder bei den kleinsten Musikzitaten, bei den kleinsten Schnipseln aus Filmen und anderen Dingen, wie da ganze Medienanwälte damit beschäftigt werden. Da haben Sie das Vertrauen, dass künstliche Intelligenz das ganz schnell kann?
In dem Fall ja, weil es um ein Ursprungsprodukt geht und etwas, was man damit anfängt. Und das wird man schon steuern können. Da bin ich sehr optimistisch. Ja.
Die Entscheidung über die EU-Urheberrechtsrichtlinie, die jetzt in diesen Minuten im Europäischen Parlament fällt. Die Abstimmung beginnt so in etwa 10 Minuten. Und wir werden Sie natürlich im Laufe des Tages darüber informieren, wie sie ausgegangen ist. seit 10 Jahren. Gilt die UN-Behindertenrechtskonvention? Seit genau 10 Jahren gilt damit ein hehres politisches Ziel. Menschen mit Behinderung, seien sie geistig, seien sie körperlich, ganz normal am Leben teilhaben zu lassen. Ein großes Thema heute, das nach einer Bilanz ruft oder schlicht erstmal zu einfachen Fragen, wie sie Hadija Haruna-Oelker von den Neuen Deutschen Medienmachern heute im Deutschlandfunk Kultur gestellt hat.
Kennen Sie einen Menschen mit Behinderung? Etwa jeder 10. Deutsche hat eine. Zum Beispiel Lotta, 6 Jahre alt. Sie kann nicht laufen, sehen oder sprechen, aber sie kann hören und verstehen. Was also ist eine gute Schule für sie? Ihre Mutter Sandra Roth, Autorin des Bestsellers Lotta Wundertüte und Lotta Schultüte, fragt, wie müsste eine Welt aussehen, die Lotta mehr sein lässt als nur behindert? Wer bestimmt die Normalität? Vor 10 Jahren trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie will eine Antwort darauf geben. Gefordert wird darin die volle und gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in allen Lebensbereichen. Inklusion gilt seither als Menschenrecht mit verbindlichen Regeln. Sie soll früh praktiziert werden, an Schulen zum Beispiel. Viele von ihnen machten sich auf den Weg. Bremen wurde zum Vorzeigeland, Bayern zum Schlusslicht. Die Landkarte der Inklusion besteht heute aus einzelnen Leuchttürmen. In der Fläche ist es eher dunkel. So stellt die Statistik dem Projekt ein eher schlechtes Zeugnis aus. Unter anderem, weil sich die Zahl der behinderten Schüler, die auf Förderschulen kommen, praktisch kaum verändert hat. Am Beispiel Schule zeigt sich exemplarisch. Ein einfaches Nebeneinander von Kindern mit und ohne Behinderung genügt nicht für eine gute Inklusion.
Hadija Haruna-Oelker von den Neuen Deutschen Medienmachern im Deutschlandfunk Kultur heute Morgen. Ein politisches Feuilleton, das Sie in ganzer Länge auch online bei uns finden. Nehmen wir diesen Gedanken auf, Margarete van Akeren. Ist Inklusion de facto noch eine große Illusion?
Ich glaube schon, dass man daran arbeiten muss, einfach weil eine Gesellschaft, die etwas auf sich hält und eine der größten Volkswirtschaften der Welt, nicht einfach sagen kann, wir lassen jetzt Leute mal am Rande stehen und zwar systematisch. Nach dem Motto, da kümmern wir uns schon mal gleich gar nicht drum und das ist so und so und so viel Prozent unserer Bevölkerung ist nun mal, leidet an einer Behinderung oder leidet auch nicht. Und da muss die Gesellschaft sich schon fragen, wie jeder Einzelne da wirklich was tun kann. Und ich glaube, das Thema, das Ihre Kolleginnen aufgegriffen hat, Schule ist wirklich eins der heikelsten. Das muss man schon sagen, weil in dieser ersten Welle, die dann vor 10 Jahren losging, sind manche Bundesländer so euphorisch reingegangen, dass es danach richtige Wellen von Aggression gegeben hat. Ich erinnere mich ziemlich konkret, dass ich vor einigen Jahren im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen war, bei einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht, es war ein allgemeines Geplänkel und auf einmal hat irgendein Wahlkämpfer gesagt, ja und so mit der Inklusion, so kann das nicht weitergehen. Und ich erinnere mich, dass es eine richtig aufgebrachte Stimmung unter den Leuten im Saal gab. Und da ich nicht in NRW wohne oder nicht mehr, habe ich das erst gar nicht verstanden, was da überhaupt los war. Und mir haben dann im Nachgang Leute gesagt, dass die Regelungen da wohl so waren, dass sich viele Eltern von anderen Kindern überfordert gefühlt haben, wenn Kinder mit einer Beeinträchtigung in der Klasse waren. Und was ich damit sagen will, ist, also es nutzt nicht nur den Plan zu haben, sondern wenn man die Inklusion umsetzt, was ich eindeutig befürworte, dann braucht es auch das Personal, weil sonst das ganze System explodiert. Mhm.
Das ist ja eine vielgehörte Forderung, die mündet dann meistens in der Forderung nach mehr Geld. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn ich höre mehr Geld, weil ich manchmal den Eindruck habe, das verdeckt, dass vielleicht die Konzeption nicht so ganz klar ist. Und dass man sagt, macht mal, aber eigentlich gar nicht genau weiß, was heißt denn dieses mach mal. Und bei der Inklusion ist das ja auch wirklich ein schwieriges Thema. Denn wie stellt man eine Situation her, in der sich dann auch bleiben wir in der Schule, Kinder mit Behinderung eben auch nicht als diejenigen fühlen, die immer im Prinzip das Normale nicht erreichen, nicht so gut sind, sich nicht so gut bewegen können, also immer auch diese Vergleichskulisse vor Augen haben. Das ist ja eine relativ große Aufgabe.
Ja, da glaube ich auch schon, dass die Eltern das individuell entscheiden müssen, ob das für ihr Kind dann in dem Einzelfall der richtige Weg ist, weil es kann natürlich nicht der Preis für die Inklusion sein, dass das Kind eine neue Art von Frustration einfährt. Also das kommt dann in dem Fall, wir reden ja jetzt sehr allgemein über Behinderungen, aber das kommt dann natürlich sehr auf die Form der Behinderung Behinderung an. Und was körperliche Beeinträchtigungen angeht, ein Kind im Rollstuhl, selbstverständlich muss das integrierbar sein. Das finde ich so klar, dass man darüber gar nicht reden muss. Mhm. Aber Sie haben schon recht, was die Konzepte dann im Einzelnen angeht, die sind sehr strittig. Es gab jetzt gerade wieder die Vorsitzende des Verbandes der allgemeinbildenden Schulleiter. Und die hat gesagt, dass die immer noch den besten Weg findet, wenn man sogenannte Schwerpunktschulen bildet, die sich also auf die Inklusion von Kindern mit Behinderungen dann auch wirklich einstellen können. Also das ist eine Debatte, da sind wir auch noch nicht am Ende. Aber das Ziel muss in jedem Fall sein, dass die Kinder nicht am Rande stehen.
Das muss es sein, sagt Margarete von Akerin. Und ich sage an dieser Stelle, Sie haben es vielleicht gehört, es kam sogar akustisch rein, die Eilmeldung. Das EU-Parlament hat nämlich für die Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt, ab dem Jahr 2021. Also am Sonntag bitte auf jeden Fall nochmal umstellen. Zwei junge Männer rasen über den Kurfürstendamm in Berlin, ein Rennen mit bis zu 170 Stundenkilometern. Und am Ende mit einem Toten, ein unbeteiligter älterer Mann, ein Rentner, der bei Grün ganz regulär über die Kreuzung gefahren ist und dann erfasst wurde in seinem Auto. Vor 3 Jahren ist das passiert. Das Landgericht Berlin hatte die beiden Täter dafür als Mörder verurteilt. Ein Urteil, das der Bundesgerichtshof kassiert hatte und zurückgab, zurück an das Landgericht Berlin. Dort ist gerade das neue Urteil gefallen. Weiter an meiner Seite die Journalistin Margarete van Akerin und zugeschaltet vom Gericht unsere Korrespondentin Anja Nehls. Frage an Sie. Das Urteil ist gefallen. Es bleibt bei Mord. Wie haben die Richter das begründet?
Ja, es bleibt tatsächlich bei Mord. Also das war ja die Kernfrage, ne? Mord oder fahrlässige Tötung, bedingter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Und den bedingten Tötungsvorsatz sieht die Kammer tatsächlich als erwiesen an. Auch wenn der Richter sagt, es war sicherlich keine Absicht, zumal es auch sicherlich nicht die Absicht war, der Raser ihre Autos kaputt zu machen. Aber das Ganze habe mit Fahrlässigkeit nun wirklich nichts mehr zu tun. Die Angeklagten interessierten sich nicht die Bohne für Verkehrsvorschriften. Also der Richter zitiert den einen mit, wir ficken die Straße, hat er gesagt, selbstverliebt und rücksichtslos seien sie gewesen und ihnen sei alles egal gewesen, ihr eigenes Leben und die Gesundheit und das Leben der anderen auch. Das wäre bei grober Fahrlässigkeit ein bisschen anders. Da hätte man dann unterstellt, sie haben gedacht, das wird schon gut gehen, wir sind so, so tolle Fahrer, uns kann gar nichts passieren, wir haben das jederzeit völlig im Griff. Aber der Richter sagt, es hätte keinen einzigen Rennfahrer dieser Welt gegeben, der so eine Situation im Griff gehabt hätte und das sei schließlich der Kurfürstendamm und nicht irgendeine einsame Dorfstraße. Zumal auch der Michael Waschitzki, das ist das Opfer, arg und wehrlos gewesen sei. Also das ist sozusagen ein zweites Mordmerkmal. Der hatte Grün, der ist einfach auf die Kreuzung gefahren, weil er Grün hatte. Und am Schluss hatte er keinen einzigen heilen Knochen mehr im Leibe. Das habe ausgesehen wie nach einem Terroranschlag. Und ein Polizist wird zitiert, der sagte, er hätte nur Angst gehabt, auf Körperteile zu treten. Also das muss ganz fürchterlich gewesen sein. Und noch dazu seien die Autos, ein 381 und 225 PS Mercedes und Audi zu Projektilen geworden mit unglaublicher Zerstörungskraft. Also wie gesagt, das sah aus wie nach einem Terroranschlag und deshalb könnte man Mord durchaus rechtfertigen.
Mhm. Margarete van Akerin, als wir anfangs zu Beginn dieser Sendung darüber sprachen, haben Sie gesagt, das ist tragisch, aber es ist kein Mord.
Es ist nach dem, was wir bisher als Mord bezeichnet haben, ist es eigentlich nicht unbedingt so einzuordnen. Das war ja auch das Problem, das der BGH damit hatte. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das Strafmaß lebenslang, also in dem Fall nun weiß Gott mehr als verdient ist, das ist an Rücksichtslosigkeit, an Brutalität, an Egozentrik, an dramatischer Egozentrik natürlich nicht zu toppen. Und insofern finde ich das Strafmaß absolut verdient.
Also in gewisser Weise eine Weiterentwicklung auch des Mordbegriffes, die hier stattfindet. Anja Nehls, an Sie nochmal die Frage in den Gerichtssaal oder vielmehr in den Vorraum, wo Sie sich gerade befinden. Die beiden Raser, die ja nach wie vor in Untersuchungshaft sitzen, die heute dieses Urteil aufgenommen haben, wie haben Sie das denn aufgenommen?
Ja, das war wirklich ganz interessant. Also der eine hat tatsächlich gegrinst, gelacht, sogar kurz geklatscht, dann das Daumenhochzeichen gemacht. Und zwar so lange, bis sein Anwalt ihn dann unauffällig zurechtgewiesen hat. Der andere war eher unbewegt, vielleicht dann doch etwas geschockt, obwohl man ja, nachdem die 2017 schon mal zum Mord verurteilt wurden, damit hätte vielleicht rechnen können. Aber damals war das eben, wie schon gesagt, nicht ausreichend begründet, der bedingte Tötungsvorsatz. Und da geht es jetzt wirklich um Feinheiten, nämlich genau wann der Tötungsvorsatz sozusagen gefasst wurde. Und die alte Kammer, die hat den Zeitpunkt für zu spät angesetzt. Und die neue Kammer sagt jetzt, naja, 90 Meter vor dieser Kreuzung, da hätte es durchaus noch eine Alternative gegeben, da hätte man noch bremsen können. Und wenn es eine Alternative gibt und man sich dann bewusst dazu entscheidet, nee, ich gebe doch Gas, dann sei das eben doch Tötungsvorsatz. Mhm. Ja.
Ist dieses Urteil denn jetzt endgültig oder können und wollen die Verurteilten noch in Revision gehen?
Vermutlich werden sie das tun, das haben sie davor schon angekündigt, den Gang nach Karlsruhe, und es wird dann in die nächste Runde gehen.
Mhm. Gut, Anja Nehls, vielen Dank für diesen Stand in den Gerichtssaal beim Landesgericht Berlin. Da ist das Urteil gefallen am Mord. Margarete van Akeren, ich selbst habe mich da in gewisser Weise in einem Widerspruch gefunden, weil ich bei vielen anderen juristischen Fragen immer Maß und Mitte auch von Richtern einfordere und da vielleicht auch durch die Dramatik dieses Falls ganz häufig, ganz schnell bei dem Punkt war und sage, ja, lasst uns diesen Mordbegriff so weiterentwickeln.
Ja, also wenn man die Einzelheiten jetzt auch von Ihrer Kollegin Nehls gerade nochmal gehört hat, dann ist mehr als eindeutig, dass die beiden Männer das verdient haben, dieses Strafmaß. Ich habe mein Problem hat auch nichts mit dem Strafmaß zu tun, sondern mit dem, was man als Mord versteht. Und bisher war das ja, oder zu dem Zeitpunkt, war das nicht rechtlich geregelt, dass ein Auto, dass solche Rennen eine Art Mordwaffe sein können. Und juristisch ist es für mich oder nach meinem Verständnis, nach meinem Rechtsverständnis, ist es immer schwierig, im Nachhinein etwas für in dem und dem Sinne strafbar zu erklären. Das hat also was damit zu tun, wie ich jetzt ganz abstrakt, das klingt jetzt sehr kühl, einen Rechtsstaat definiere. Aber nochmal, dass das Strafmaß eindeutig verdient war, ist, glaube ich, außer Zweifel.
Mhm. Margarete van Akeren, vielen Dank für diese Einschätzung. In diesen Sekunden kommt jetzt auch die Nachricht aus dem Europäischen Parlament in Straßburg, dass das Parlament für das Urheberrecht gestimmt hat. Also der Pausenknopf oder auch das Nein ist nicht eingetreten. Das als letzte Information hier heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.